Herzlich willkommen zum Netzwerk-Podcast namens Highspeed von Pandacom. Neue Technologien zur Datenkommunikation bestimmen unsere Abläufe und Denkweisen. Seit Jahren reden wir von künstlicher Intelligenz, Generative AI oder ChatGPT. All das stellt massive Anforderungen an das Herzstück, die Netzwerke zur Datenkommunikation. Jede Firma, jeder Landkreis und jedes Rechenzentrum ist auf sie angewiesen. Wir möchten mit dem Podcast Highspeed alle Fragmente aus Netzwerkeperspektive beleuchten, die ein modernes Leben in Hochgeschwindigkeit erst möglich machen. Kommen Sie mit auf die spannende Reise quer durch die Telekommunikation. Was ist alles mitzudenken beim Design eines Netzwerkes? Das beleuchten wir mit unseren Gästen in vielerlei Hinsicht. Nicht nur aus technologischer Sicht. Wir sprechen alle angrenzenden Aspekte der Highspeed-Datenkommunikation an. Gesellschaftliche, politische, ethische und philosophische. Wir wünschen viel Spaß beim Zuhören.
Herzlich willkommen zu unserer neuen Folge Highspeed mit Ann-Kathrin Müller von RKI Logistics und dem Frank Wildeis von der Pandacom Direkt. Wir sprechen heute über das Thema Digitalisierung. Wie kann ich denn Nachhaltigkeit als Unternehmer etablieren und auch installieren, Frau Müller? Dazu haben wir Sie eingeladen. Wir gucken mal, wie das die Logistikbranche macht. Und vielleicht können Sie uns zum Einstieg einfach mal so ein bisschen die Historie von RKI Logistics erzählen. Das sind ja so wohlklingende Namen wie ThyssenKrupp, aber das überlasse ich jetzt Ihnen.
Ja, gerne. Vielen Dank. Erstmal für die Einladung natürlich. Zur Rheinkraft oder eben zur RKI. Wir wurden vor rund 60 Jahren gegründet. Damals, wie Sie gerade schon angeteasert haben, als Unternehmen von Thyssen. Haben seitdem einige Veränderungen und auch Besitzerwechsel und damit in Verbindung auch stehende Umfirmierungen erlebt. Also haben neben Thyssen eben auch mal zur Belgischen Bahn gehört. Und da dem einen oder anderen aus der Logistikbranche sagt das wahrscheinlich was, eben auch zur ABX. Seit 2013 sind wir jetzt aber Inhaber geführt. Damals haben unsere beiden Geschäftsführer das Unternehmen im Zuge eines Management-Buyouts eben übernommen. Genau, und das ist auch nach wie vor der Stand. Wir haben natürlich historisch eine Nähe zum Stahl und die haben wir uns auch immer beibehalten. Das heißt, den mit Abstand größten Teil unseres operativen Geschäfts macht eben der Bereich Stahl aus. Heißt, für die Stahlindustrie bieten wir europaweite Transporte an. Wir übernehmen Lagerung von Stahlprodukten, machen verschiedene Outsourcing-Leistungen. Mittlerweile muss man sagen, wir haben uns da durchaus diversifiziert, bedienen auch andere Branchen, sind zum Beispiel im Bereich Wertstoffe, rohen Baustoffe tätig, transportieren zum Beispiel auch flüssiges Aluminium. Aber Stahl ist eben, ja, durch diese Wurzeln, durch diese Verankerung zu Thyssen eben nach wie vor ein großer Teil unseres Geschäfts, wobei auch Thyssen ja lange nicht mehr unser größter oder einziger Kunde da in dem Bereich ist.
Flüssiges Aluminium, das hört sich wirklich sehr, sehr spannend an. Bevor wir da jetzt weiter noch drauf eingehen, fragen wir doch mal den Frank Wildeis. Vielleicht kannst du dich auch so ein bisschen vorstellen für unsere Zuhörenden.
Ja, hallo zusammen. Erstmal vielen Dank für die Einladung zu diesem interessanten Nachhaltigkeitspodcast. Ich bin bei der Pandacom Direkt. Ich bin seit 2 Jahren da im Bereich Digitalisierungslösungen. Ich bin Berater für den Bereich Digitalisierung und natürlich kommt natürlich auch immer mehr dieses Thema Nachhaltigkeit. Ferner Green IT, Energieverbrauch, also diese Themen finden immer eine größere Gewichtung. Ja, was sich auch in der Bewertung von Ausschreibungen zu Projekten niederschlägt.
Wie ist das denn in der Logistikbranche, Frau Müller? Ich kann mir vorstellen, dass für die Kunden Nachhaltigkeit ganz besonders wichtig ist, wenn sie sich dann auch einen Dienstleister suchen. Ist das so?
Wir reden sehr viel mit Kunden über das Thema Nachhaltigkeit. Es gibt mittlerweile fast keine Ausschreibung mehr, in der das nicht irgendwie von Bedeutung ist, irgendwie eine Rolle spielt. Man muss aber auch dazu sagen, dass das Thema Kosten, was damit verbunden ist, eben sehr relevantes ist. Bedeutet, wir ja, reden viel, sind aber an vielen Stellen noch nicht so in der Umsetzung, wie wir uns das wünschen würden, wie wir tatsächlich auch bereit wären, das umzusetzen. Wir haben halt immer das Problem, dass wir als Dienstleister, als Logistikdienstleister bei unseren Kunden eben in Scope 3 fallen. Und aktuell der Fokus noch sehr stark auf Scope 1 und Scope 2 eben ist. Und da eben auch primär die Investitionen reingehen. Und Klar, wenn man sich jetzt einen Stahlproduzenten anguckt, nehmen wir Thyssen oder auch Salzgitter, die Emissionen, die da im Bereich Produktion entstehen und die Emissionen, die da im Bereich Transport entstehen, die sind halt nicht miteinander zu vergleichen. Also da machen wir im Endeffekt einen ganz geringen Anteil an den Gesamtemissionen überhaupt aus. Ein bisschen anders ist das sicher, wenn wir so in den Bereich gehen, Stahlhandel zum Beispiel, die eben selbst nicht produzieren. Da haben wir natürlich einen sehr viel höheren Einfluss mit unseren Emissionen, aber auch da kommt das Thema relativ schleppend zum Laufen.
Was ja eigentlich schade ist, denn wenn man sagt, der eine, der soll mal anfangen, weil der die höheren Emissionen hat und dann ziehen wir erst mal nach. Dieses Prinzip, jeder kann was tun, das sollte doch eigentlich auch da gelten, Frank. Nimmst du das auch so wahr bei deinen Kunden, wenn die von Digitalisierung sprechen und Nachhaltigkeit, dass der eine sagt, naja, das, was ich dazu beitrage, das ist viel geringer als das, was der Nachbar dazu beiträgt?
Ja, das spiegelt absolut auch meine Erfahrung wider. Auch was Frau Müller sagte, es werden wirklich im Moment noch in vielen Bereichen die Prioritäten falsch gesetzt. Was sich sehr gut entwickelt, was auch so die letzten Jahre sich entwickelt, ist diese Vorgaben. Also inzwischen ist es so, dass sie eine Anforderung gerade im CO2-Footprint oder im Energieverbrauch haben. Das kann eine Ausschreibung entscheiden. Ja? Also die Kriterien und die Gewichtung dieser Punkte sind die letzten Jahre absolut höher gerutscht in der Bewertungsmatrix. Also Beispiel: in der Vergangenheit ist man über Technologie, Performance, preisgegangen. Inzwischen kann es ganz gut sein, dass so eine Ausschreibung an einen Hersteller geht, der einfach seine Hausaufgaben im CO2-Abdruck und im Green IT im Energieverbrauch gemacht hat. Also der Trend ist da, aber es sind noch viele Hausaufgaben zu machen.
Das würde ich so bestätigen. Also wir sehen diesen Trend auf jeden Fall auch. Wir sehen auch, dass es ja immer mehr an Bedeutung gewinnt. Aber tatsächlich ist der Punkt, den Sie da genannt haben, Herr Wildeis, ein ganz relevanter. Daten nehmen immer mehr Bedeutung. Was können wir an Emissionswerten liefern? Können wir das überhaupt? Was haben wir für Zertifizierungen vorzuweisen zum Beispiel auch? Wenn es allerdings dann darum geht, die Emissionen, sag ich mal, zu senken von so einem Transport. Also quasi, wenn es nicht mehr darum geht, einfach nur zu sagen, was habe ich hier, sondern was kann ich damit machen? Dann sind es sehr vereinzelt nur Kunden, die da wirklich ins Detail beziehungsweise in die Umsetzung mit uns gehen. Für die muss ich aber natürlich mal eine Lanze brechen. Eben habe ich von denen gesprochen, mit denen das dann eben im Redenbereich bleibt. Aber wir haben auch tatsächlich einige Kunden, mit denen wir da Projekte vorantreiben.
Die Digitalisierung kann da wie helfen? Wie machen Sie das bei sich, Frau Müller?
Ich glaube, wir sind insbesondere, was dieses ganze Thema Daten angeht, auch noch sehr am Anfang. Mein Eindruck ist, dass jetzt insbesondere durch die CSRD-Richtlinie und die daraus resultierende Berichtspflicht, dass in den nächsten Jahren ja sehr viel mehr werden wird. Ich bin mir auch fast sicher, dass wir da in Zukunft irgendwelche Schnittstellen haben werden zwischen unseren Daten und unseren Kunden, weil der manuelle Aufwand, der da aktuell noch hintersteht, der ist überhaupt nicht zu bewältigen aus meiner Sicht. Wir haben aktuell ja im Prinzip zwei verschiedene Möglichkeiten. Wir können für jeden Transport die Emissionen ausweisen. Wir können natürlich daraus auch eine Jahresbilanz ziehen, sind da allerdings auch noch in dem Schritt, dass wir auf durchschnittlichen Werten unserer Flotte rechnen. Das heißt, was wir noch nicht können, ist wirklich transportspezifisch im Sinne von, während des Transports wird der Kraftstoffverbrauch gemessen. Diese Daten können wir halt aktuell noch nicht liefern, aber wir arbeiten basierend auf Tonnenkilometern, also wir kennen unseren Durchschnittsverbrauch pro Tonnenkilometer, können dementsprechend halt schon sehr realistische Zahlen liefern.
Frank, gibt es denn eine Möglichkeit aus deiner Sicht, solche Dinge dann auch für den einzelnen LKW tatsächlich dann auch herauszufinden?
Ja, Frau Müller hat es eben eigentlich genau auf den Punkt gebracht. Es geht um sogenannte Echtzeitdaten. Ne? Also gerade auch im Bereich Logistik. Ich kenne es von kleinen Schnelllieferdiensten, die temperaturgeführte Logistiken machen. Gut, bei Ihnen wird der Stahl wird abgekühlt sein, wenn Sie ihn transportieren. Hier geht es weniger um Temperaturen in der Richtung. Aber da sind wirklich Echtzeitdaten gefordert. Auch ja, Thermologistik in der Richtung. Vom Absender bis zum Empfänger muss es komplett nahtlos laufen. Aber was ist die Basis dafür? Echtzeitdaten, eine ganz große Performance, auch im Bereich der IT-Infrastruktur. Klar, ich komme jetzt durch die ITler-Brille. Wir denken gerne in Schichtmodellen. Das heißt, Ihre Planung im Bereich der Digitalisierung von der Infrastruktur, also von der Basis, von der Übertragungsebene bis zu den Applikationen an den Standorten. Und so eine Applikation, das kann ein CRM-System sein. Schimpfwort, früher sagte man Callcenter dazu. Heute ist es eine KI-geführte Erreichbarkeit, um diesen ganzen Fluss und auch den Kundenservice und auch die Servicequalität zu optimieren. Wichtig ist dieser ganzheitliche Ansatz. Nicht nur punktuell auf die Applikation zu schauen, sondern wirklich zu gucken, wie ist die Basis. Ja, also das Haus steht auf der Basis, auf dem Fundament. Und da muss eine Übertragung, ob es jetzt zwischen zwei Rechenzentren an verschiedenen Standorten ist oder auch weltweit. Und da wird dann das Haus schön draufgemauert, aufgebaut.
Frau Müller, wenn Ihre Kunden ein mäßiges Interesse an der Nachhaltigkeit zeigen, so möchte ich es gerne mal formulieren, dann werden Sie wahrscheinlich aber doch viel, viel mehr Interesse an der Digitalisierung haben von Ihrem Unternehmen, wie eben Sendungsnachverfolgungen eben digital übertragen werden. Könnte man denn sagen, dass die Digitalisierung in manchen Bereichen auch als Türöffner dienen kann? Wenn ein Unternehmen digitalisiert ist, dann erledigen wir die Basis, das, was der Frank auch gerade gesagt hat. Und dann können wir viel schneller auch in das Thema Nachhaltigkeit gehen. Ist das so eine Strategie, die Sie vielleicht auch verfolgen?
Wir sehen grundsätzlich sowohl das Thema Nachhaltigkeit als auch das Thema Digitalisierung als zentrale Zukunftsthemen für uns, an denen wir auch stark arbeiten, wo wir viele Ressourcen auch reinstecken. Wie das bei unseren Kunden ist, kann ich natürlich erstmal nicht beantworten, aber ich denke, dass ja wahrscheinlich auch da erstmal das Bewusstsein geschaffen werden muss und dass natürlich da an dieser Stelle auch erstmal die Daten da sein müssen, die Emissionen erstmal berechnet werden müssen und man sich erstmal einen Überblick verschaffen muss, um dann vielleicht auch weiter zu entscheiden, in welche Projekte man investiert, wie man selbst mit diesem Bereich in Zukunft umgehen will. Da würde ich schon sagen, dass Digitalisierung und Daten im Allgemeinen sicher eine Grundlage sind, um darauf basierend dann eben sich mit dem Thema Nachhaltigkeit intensiver zu beschäftigen.
Jetzt hat natürlich die Digitalisierung immer diesen kleinen Hasenfuß mit sich rumzuschleppen, dass auch Serverlandschaften auch sehr viel Strom brauchen. Ist das auch so ein Thema, was Sie mitdenken? Oder denken Sie, naja, gut, das gilt halt für jeden. Wenn ich nirgendwo anfange, dann geht's halt nie los.
Also grundsätzlich ist das schon ein Thema, was wir ja mitdenken, aber nicht unbedingt im Fokus bei uns ist. Ich will jetzt nicht anfangen mit die anderen müssen auch. Ich glaube aber, dass wir verhältnismäßig, was das Thema Daten angeht, ja, natürlich sind das viele Daten, die wir haben, aber im Vergleich zu dem, was andere Unternehmen haben, die ganze Rechenzentren selbst bedienen, ist das natürlich absolut nicht vergleichbar. Wir achten natürlich auf so Sachen wie, ja, ich sag mal bei uns in der Hauptverwaltung, wo eben der Großteil der Rechenkapazität steht, dass wir hier eben auf Grünstrom setzen. Aber es ist jetzt nicht so, dass wir da groß Arbeit reinstecken.
Frank, was würdest du denn eigentlich sagen, wie kann man denn solche Digitalisierungsinnovationen in einem Unternehmen erstmal starten? Wo fängt man an? Für welchen Abteilungen könnte man anfangen? Sind das eher die administrativen Abteilungen? Sind das die produzierenden Abteilungen?
Auch hier zählt wieder der ganzheitliche Ansatz. Also jetzt Insellösungen auf einem Logistikcampus mit großen Lagerhallen, mit Warehousing, mit zentralen Themen, irgendwo irgendwas aus dem Boden zu stampfen, was letztendlich einem um die Ohren fliegt, wenn man es ganzheitlich betrachtet. Es geht damit los, an den Arbeitsplätzen eine ordentliche Verkabelung zu haben, die auch Anschlussmöglichkeiten in der Performance aushalten. Ob das jetzt eine Glasfasertechnologie ist, eine Kupfertechnologie. Und da ganz wichtig die Dimensionierung. Also aus der Erfahrung sollte man da mit genügend Ressourcen und auch mit genügend Puffer planen, ja, zu sagen, ups, es gibt nichts Schlingeres, als irgendwann festzustellen, ich brauche noch ein Anschlussdöschen und habe einen riesen Aufwand, um hier nachzuverkabeln, wegen einer Leitung, die ich irgendwann mal eingespart habe bei der Grundtendenz. Also das sind wirklich viele Fehler, die noch gemacht werden im Gedankengang, wenn man es wirklich punktuell sich anschaut. Oder was auch ganz erschreckend ist eigentlich, man darf es gar nicht so laut sagen, aber die Frau Müller kennt das hoffentlich nicht, die klassischen Faxgeräte auf dem Flur. Ja? Also eine Technologie, wo man sagt, ja, eigentlich auf dem Abstellgleis, ich will nicht sagen tot, es ist aber bereichsübergreifend. Ja? Also ob jetzt nicht nur im Logistikbereich, im Publikbereich, egal wo, Sie finden noch die klassischen Faxe, wo ein Mitarbeiter aus dem Kundenservice sich ein Pamphlet ausdruckt und es wieder einscannt und verfaxt. Oder die Frachtterminierung wird per Fax geschickt. Oder auch von Kunden kommen sicherlich noch Aufträge per Fax rein. Und so lange brauchen sie natürlich so ein Gerät. Sollte aber nicht State of the Art sein.
Ich würde auch sagen, Gott sei Dank nicht. Also die Faxgeräte, die stehen hier nicht mehr. Und auch unsere Kunden schicken nicht mehr Transportaufträge verfackt. Also die es nicht digital können, die rufen dann an, die kriegen dann ihren LKW und wir packen die Daten entsprechend in unser Transportmanagementsystem, aber ein Fax ist hier zum Glück schon länger nicht mehr angekommen.
Auch Zollthemen, also ich kenne es von Behörden, dass auch per Zoll muss noch ein Fax geschickt werden. Ist die Zeit hoffentlich auch vorbei?
Wir machen tatsächlich nicht so viel Zoll, deshalb kann ich Ihnen das ehrlicherweise nicht genau sagen. Das wäre dann aber, ja, das wäre dann gegebenenfalls mal eine Einzelsituation. Wir können auch noch faxen, wir machen es nur nicht.
Wie geht man denn eigentlich mit den unterschiedlichen Generationen in so einem Unternehmen um, wenn man an das Thema Digitalisierung und auch Nachhaltigkeit denkt?
Da würde ich die beiden Themen, glaube ich, trennen, weil die Gründe, weshalb es damit vielleicht Probleme gibt oder man da auch mal auf Widerstand stößt, glaube ich, nicht die gleichen sind. Also wir haben sicher das Thema Digitalisierung und ich glaube, da hat man in der jüngeren Generation nicht so, aber vielleicht eben bei den etwas älteren Kolleginnen und Kollegen an der einen oder anderen Stelle sicher, ja, ich nenne es mal ein Überforderungsproblem. Einfach aus dem Grund, da wurde zig Jahre lang was eben auf eine gewisse Art und Weise gemacht und dann soll das jetzt anders werden. Und es ist auch sicher so, dass sowas dann am Anfang auch mal mehr Zeit vielleicht kostet. Ja, deutlich machen, was der Gewinn am Ende des Tages ist. Ich sag mal, ein ganz einfaches Beispiel. Wir haben hier natürlich sämtliche Tarife hinterlegt mit Kunden, mit denen wir feste Vereinbarungen haben. Dann wird da an einer Stelle der Tarif nicht richtig gezogen und in der Disposition wird das händisch korrigiert und die Information, dass die Daten nicht richtig gezogen werden, die kommen hier oben in Anführungszeichen, das sage ich jetzt, weil hier die IT-Abteilung eben sitzt, die kommt überhaupt nicht an. Und da ist natürlich so ein bisschen unsere Aufgabe dann auch zu zeigen, naja, das kostet dich jetzt vielleicht in dem Moment eben eine Sekunde oder lassen wir es eine Minute sein, aber wenn man das jede Woche 50 Mal macht, dann ist es halt schon eine Stunde. Und das eben hochrechnet, dann ist das natürlich ein riesengroßer Arbeitsaufwand, der komplett unnötig ist, weil wir könnten es ja ändern. Und das ist eben, glaube ich, eine große Herausforderung, aber auch eben wichtig, immer daran zu arbeiten und zu zeigen, wo sind hier die Vorteile. Und das andere im Bereich Digitalisierung ist, glaube ich, dass seit Jahren ja dieses Gespenst über uns allen schwebt, wo Leute erzählt bekommen, sie werden durch Digitalisierung und KI ausgetauscht und dass das überhaupt nicht das Ziel ist und dass das überhaupt nicht der Plan ist, sondern dass es darum geht, einfache manuelle Aufgaben zu ersetzen, um effizienter zu arbeiten und auch eben mehr Zeit für andere Dinge zu haben. Das ist, glaube ich, was man immer wieder verdeutlichen muss und wo ich glaube, dass die Angst davor oder die Zurückhaltung in der älteren Generation schon ein bisschen höher ist als jetzt in der jüngeren Generation. Ja, und dann haben wir halt natürlich das Thema Nachhaltigkeit und das hat, glaube ich, nichts mit Angst oder Zurückhaltung zu tun. Ich glaube, viele verbinden mit Nachhaltigkeit Risiko und Verzicht und die jüngere Generation sieht in Nachhaltigkeit, glaube ich, eher eine Chance. Das zu verbinden und die Chancen, die daraus entstehen, aufzuzeigen, ist aus meiner Sicht auch eben eine wichtige Sache. Auch da ein Beispiel aus unserem Unternehmen. Wir haben in diesem Jahr zwei E-LKW angeschafft, einen Wasserstoff-LKW und hier auf HVO teilweise umgestellt. Natürlich sind das Investitionen und auch hohe Investitionen und vor allem sind das Investitionen in einem Jahr, in dem es der Stahlbranche nicht gut geht. Das kann man überall lesen, das ist, glaube ich, keine Insider-Information. Das dann eben auch immer wieder zu erklären, warum das trotzdem jetzt der richtige Schritt ist, warum das eine Investition in die Zukunft ist, warum wir gesagt haben, das ist der Weg, den wir gehen wollen, wo wir uns aktiv daran beteiligen wollen, zu gucken, wie sieht denn Logistik in der Zukunft aus. Das ist, glaube ich, einfach ganz wichtig, immer wieder zu sagen, dass das ein strategisches Thema ist und kein Thema, was von heute auf morgen alles ändern wird. Ob wir heute schon eine Ausschreibung gewonnen oder verloren haben, weil wir Daten liefern konnten oder nicht, kann ich im Detail nicht sagen. Was wir aber eben machen können, ist zeigen, wir können diese Daten liefern, wir beschäftigen uns mit dem Thema, wir sind zukunftsorientiert, wir haben Lösungen. Das ist, denke ich, schon was, was wir ja können, was wir zeigen können, was eben nicht jeder kann. Und von daher glaube ich, dass die beiden Themen sehr unterschiedlich sind, aber es durchaus ein Generationenthema sein kann. Wobei ich auch sagen muss, dass wir im Unternehmen sehr viele Leute haben, die sich auch für dieses Thema Nachhaltigkeit sehr interessieren, und zwar in allen Altersstrukturen. Und wir eben auch ja aus der Geschäftsführung diese klare Orientierung, diesen klaren Fokus auf das Thema haben.
Super, dass Sie da auf einem Weg sind, wo ich sagen muss, Respekt. Also da sind viele bei weitem noch nicht, was ich so mitbekomme. Manchmal sieht diese Bewegung am Markt, wo geht da die Reise hin? Ja. Trotz allem haben Sie genau die Punkte genannt, Wegrationalisierung, keine Angst vor KI-Themen, Digitalisierung als Chance nutzen, und so sehe ich es genauso. Aber es ist wirklich so, dieses Damoklesschwert KI sollte eher oder kann super genutzt werden, um Standardthemen abzuwickeln, gerade in Kooperation mit einer Erreichbarkeitslösung oder mit irgendeiner Applikation, wo sie einfach sagen, ich schaufel dem Mitarbeiter, der dort im Kundenservice, ich nenne das Beispiel jetzt, sitzt, frei für andere Aufgaben, ja, und muss nicht die tausendste Terminanfrage am Telefon von ihm beantworten lassen. Dafür gibt es Software, dafür gibt es Applikationen, die man nutzen kann und auch nutzen sollte.
Kann er vielleicht aus unserer Praxis auch mal ein Beispiel nennen, wo wir es jetzt schon einsetzen? Und zwar ist das bei uns die Versicherungsabteilung. Wenn wir Transporte verkaufen, also an Subunternehmer übergeben, dann brauchen wir von den Subunternehmern immer verschiedene Dokumente. Das ist eine EU-Lizenz, das ist eine Versicherungsbestätigung, das ist eine MiLoG-Erklärung, aber insbesondere dieser Bereich Versicherungsbestätigung und EU-Lizenz. Da war es eben in den letzten Jahren so, dass musste die Versicherungsabteilung sich dann jedes Mal, wenn wir einen neuen Subunternehmer eingesetzt haben, eben angucken. Sind da die entsprechenden Grenzwerte eingehalten? Reicht die Versicherung aus? Ist die EU-Lizenz noch gültig? Da sind wir jetzt eben an dem Punkt, dass wir das über eine KI gelöst haben, was ja auch absolut Sinn ergibt, weil niemand muss hier sitzen und gucken, ist die EU-Lizenz gültig, weil da geht es einfach nur um eine Zahl und niemand muss...
Ganz stupide Arbeit. Ne?
Genau, es ist genau. Genau, es ist genau das. Es ist eine stupide Arbeit, die an keiner Stelle unsere Leute in der Versicherungsabteilung unwichtiger macht, wenn sie diese Aufgabe nicht mehr machen, aber sie müssen diese Aufgabe eben nicht machen und sie können ihre Zeit in ganz andere Dinge investieren.
Was sind denn die Beschleuniger und die Verhinderer von Digitalisierung im Unternehmen, regulatorischer Art, politischer Art, gesellschaftlicher Art? Was würden Sie denn da so sagen?
Also ich glaube, dass ganz zentral für uns natürlich einmal sind die Themen Mitarbeitende, aber durchaus auch Ressourcen, also Kosten und Zeit vor allem. Wir haben eben darüber gesprochen, wir müssen gucken, dass wir ja die Anwender quasi von den Lösungen, die wir entwickeln, davon überzeugen, dass da ein Mehrwert hintersteckt, weil im Endeffekt können wir die tollsten Lösungen haben, wenn sie nicht benutzt werden, dann bringen sie uns auch nicht weiter. Und wir haben halt an ja, verschiedenen Stellen begrenzte Ressourcen. Ich sag mal, wir haben hier eine IT-Abteilung im Unternehmen, die besteht aus 3 Leuten und die müssen dieses ganze Thema vorantreiben, neben dem, was eine IT-Abteilung ebenso den ganzen Tag macht, nämlich sich darum kümmern, dass bei jedem der Arbeitsplatz funktioniert, unsere Programme funktionieren, wir überall auf dem gleichen Stand sind. Cybersicherheit ist ein Riesenthema geworden. Das heißt, alles, was wir hier an Innovation, an Digitalisierung von Prozessen vorantreiben, das kommt im Prinzip noch on top. Und das ist natürlich auch bei uns ein Riesenthema. Gleichzeitig glaube ich, dass wir nicht in einer Größe sind, in der wir ja eine Person quasi nur dafür abstellen können, sich nur um diese Themen zu kümmern. Das heißt, das ist sicher ja auf eine gewisse Art und Weise ein Verhinderer oder zumindest etwas, was uns ein bisschen hemmt. Beschleuniger, würde ich sagen, ist auf jeden Fall das Thema, dass es eben ein zentraler Teil unserer Strategie ist. Das heißt, es ist durchaus gewollt und ja, das ist auch genau die Intention, dass wir da eben Zeit reinstecken, dass wir gucken, wie können wir uns da weiterentwickeln und verbessern. Und natürlich auch da, und das ist definitiv auch ein weiterer Beschleuniger, das sind natürlich auch unsere Kunden, die wollen Lösungen sehen, die wollen auch ihren manuellen Aufwand verringern und so viel wie möglich automatisieren. Und da, ja, wollen wir natürlich mithalten und unseren Kunden entsprechende Lösungen bieten. Oder eben auch, wenn keine Lösung gesucht ist, sondern nur eine Umsetzung, eben in, ja, die Möglichkeit haben, das umzusetzen, was da gefordert ist.
Frank, hast du dieselbe Erfahrung gemacht, dass es doch eher interne Prozesse sind, Change-Prozesse, die so ein bisschen auch die Digitalisierung bei dem einen oder anderen verhindern? Oder hängt das möglicherweise auch von der Unternehmensgröße ab?
Also ich glaub, querbeet, wie Frau Müller auch schon sagte, ein ganz, ganz großer Punkt ist dieses Thema Fachkräftemangel. Ja, ich brauche Manpower in der Richtung, die ich bei der Vielzahl der Themen, und es wird ja nicht weniger, im Gegenteil, es werden ja immer mehr Themen, immer mehr Applikationen, ja, immer mehr brauche ich irgendeinen Unterstützer. Ich spreche hier in dem Fall aus unserem eigenen Portfolio As-a-Service-Modelle. Also wir bieten für alle Bereiche, bieten wir As-a-Service an. Sprich, der Endkunde zahlt eine monatliche Fee, wir kümmern uns um den Rest, so eine Art Rundum-Sorglos-Paket. Und das wirklich über alle Bereiche. Das nutzen auch sehr viele Kunden, das nimmt auch immer mehr, noch mehr Fahrt auf. Ja. Ich weiß auch, dass wir mit der Firma Thyssen dort ein Agreement haben, gerade im Netzwerk-Operation-Bereich. As a Service, also das ist so das Schlagwort, mit dem viele Systemhäuser um die Ecke kommen und um da die Endkunden auch zu entlassen. Ja.
Und natürlich auch dem Fachkräftemangel entgegenzuwirken. Ne?
Absolut, ja.
Wie sieht es denn eigentlich aus mit der Automation? Wir haben ja schon über künstliche Intelligenz gesprochen, was ja nicht immer gleichbedeutend mit Automation ist, Frau Müller. Haben Sie da schon vor mehreren Jahren mit angefangen? In welchen Bereichen haben Sie das getan?
Also Automation ist, glaube ich, in ja, verschiedenen Bereichen der Logistik ein Thema. So nach meinem Eindruck, der Bereich, in dem das am meisten diskutiert ist oder am meisten Aufmerksamkeit bekommt, ist der Bereich Lager. Das ist zumindest so in meiner Auffassung so, ob es da jetzt um Kommissionierung geht oder sogar um die Beladung von einem LKW, aber insbesondere eben dieser Bereich Kommissionierung. Ja, das ist so mein Eindruck, dass das durchaus der, naja, Fokus ist, wenn es um Logistik und Automatisierung geht. Es gibt da auch ganz spannende Projekte so im Bereich Stahl. Grundsätzlich glaube ich, dass das ein sehr, sehr spannendes Thema ist. Im Bereich ja, Transport bin ich mal gespannt. Was wir aktuell an vielen Stellen schon haben, ist, dass ja, Aufträge quasi einfach in unser Transportmanagementsystem überspielt werden von unseren Kunden. Das heißt, wir da keinen manuellen Erfassungsaufwand mehr haben. Das würde ich durchaus im Bereich Digitalisierung lassen. Aber bei der Automatisierung ist dann natürlich dann das Problem, wie kann die uns da weiterhelfen? Wie sieht es zum Beispiel aus mit Ladungszusammenstellung, wenn so eine Automatisierung ja einen Überblick hat über alles, was am nächsten Tag ansteht? Oder eben auch in der Tourenplanung, die größtenteils aktuell noch von uns selbst gemacht wird. Ich glaube, dass es da halt, ja, dass da der Faktor Mensch immer unverzichtbar sein wird, weil jeden Tag passiert irgendetwas. Es ist ein Stau, wir stehen zu lange an der B- oder Entladestelle, der ganze Tourenplan gerät auseinander und wir müssen dann natürlich überlegen, wie können wir jetzt umdisponieren, welche Aufträge haben vielleicht an dem Tag Priorität, welche können auch noch einen Tag warten. Also ich glaube, dass man da nicht verkennen darf, dass der Faktor Mensch da absolut Priorität, also was heißt Priorität bleibt, aber von einer ganz großen Bedeutung einfach ist. So, und was ich ja jetzt so in Zukunft gedacht oder in die Zukunft gedacht noch ganz spannend finde, was dieses ganze Thema angeht, womit wir jetzt unsere ersten Erfahrungen machen, ist tatsächlich das Thema ja, Laden von E-LKWs. Weil es da auch jetzt schon ganz interessante Lösungen gibt, wo sich im Prinzip die Software anguckt, welche Touren stehen für den nächsten Tag an, sind für diesen LKW geplant, wann muss er los, wann kommt er wieder rein, kann er also, ich sag mal, hat er 12 Stunden Zeit zu laden, um wieder voll zu sein, das dann immer kombiniert mit der Frage, wann ist Sonne da, wann ist Wind da, wann ist der Strom am günstigsten. Da gibt es ja ganz spannende Projekte und Lösungen, die ja in den nächsten Jahren sicher immer mehr Bedeutung auch bekommen werden, wenn es eben darum geht, dass wir immer weiter weggehen vom klassischen Diesel-LKW und immer weiter hin zu alternativen Antrieben.
Und vielleicht bis dahin ein LKW mich überholt ohne Fahrer im Cockpit.
Ich glaube da noch nicht final dran. Deshalb habe ich es auch nicht erwähnt. Da sind wir dann glaube ich, jetzt wirklich in dem Bereich zu sagen, Regulatorik, wie sieht das in unserem Land aus? Wie weit können wir da wirklich kommen? Das sehe ich persönlich einfach noch nicht. Aber ich lasse mich da auch gerne von überzeugen, dass das auch anders geht, weil keine Frage, in dem Bereich ist der Fachkräftemangel etwas, was uns natürlich sehr beschäftigt.
Die Logistikbranche scheint eine Branche mit Zukunft zu sein. Wir haben jedenfalls über sehr viele Visionen gesprochen. Ob uns der E-LKW in Zukunft auf der Autobahn überholt oder nicht, spielt jetzt erstmal gar keine Rolle für die Erfolgsgeschichten, Digitalisierung, Nachhaltigkeit. Herzlichen Dank für das Gespräch. Vielen Dank.
Dankeschön.
Danke auch.
Das war Highspeed, der Netzwerk-Podcast von Panda.com. Hat Ihnen die Folge gefallen? Dann hinterlassen Sie gerne eine positive Notiz überall da, wo es Podcasts gibt. Sie können die Redaktion erreichen unter kontakt@pandacom.de. Und wenn Sie auch gerne Gast im Studio sein wollen, sprechen Sie uns an. Bis zum nächsten Mal. Übrigens, abonnieren Sie den Podcast, um keine Folge zu verpassen.